Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Gregor, du bist, glaube ich, einer der wenigen Leute, die ich kenne, die einen Staubsaugerroboter haben.
Ich habe ihn, ja, ich habe sogar jetzt meinen zweiten. Also,
bist du zufrieden, ne?
Ach, der zweite ist ein bisschen besser. Der erste hat sich tatsächlich also kontinuierlich im Kreis gedreht und der zweite bleibt nur ab und zu im Teppich hängen.
Okay, das ist ein kleines Upgrade. Es gibt ja so ein bisschen die Redensart, dass KI-Modelle, diese großen Sprachmodelle am Anfang der KI-Revolution, ein bisschen sind wie ein Staubsaugerroboter, der dir aber nur sagt, hey Gregor, dein Boden ist dreckig, und dann nichts macht. Und wir reden heute über die Staubsaugerroboter in der KI-Welt, die tatsächlich dann auch den Boden sauber machen, mal wieder. Nämlich, wir reden heute über die Agents.
Ja, das ist ein Thema, was uns beschäftigt seit einer Weile schon. Wir hatten eine große Folge namens Werden wir jetzt wirklich arbeitslos? Vor ungefähr einem halben Jahr. Über Devin, das war so der erste Prototyp KI-Agent. Also eine KI, die eben auch wirklich quasi Hand anlegen kann und was erledigen. Nicht unbedingt in der echten Welt, aber halt auf dem Computer. Und damals haben wir noch gesagt, ja, warten wir mal ein bisschen ab, ne? Mal schauen, was dann auch irgendwie so kommt. Vielleicht gibt es ja irgendwann sowas, was nicht nur ein Prototyp ist, sondern wirklich funktioniert. Ja, und gefühlt blinzelt man einmal. Und in dieser Folge haben wir nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern drei solcher KI-Agenten und nehmen die genau unter die Lupe.
Ja, wir gucken heute an, wie schnell jetzt diese Agent-Geschichte vorangegangen ist. Und wir treffen heute einen Agent, den wir selber ausprobiert haben. Wir treffen einen anderen Agent, der stinkreich geworden ist. Und wir treffen einen Agent, den ihr wahrscheinlich bald in der Arbeit benutzen werdet.
Ich kann auf jeden Fall sagen, also in der Vorbereitung für diese Folge, ich habe selten bei einer unserer Folgen so sehr um Himmels Willen gesagt. Also es ist ziemlich verblüffend, es ist wirklich ziemlich beeindruckend und man merkt wieder richtig, in was für einem unfassbaren Tempo diese KI-Revolution gerade über den staubigen Boden fegt. Also ja, es lohnt sich.
Ich hoffe, wir können viele Vergleiche mit Staubsaugerrobotern heute unterbringen. Das hier ist der KI-Podcast der ARD in der Audiothek und überall sonst, wo es auch Podcasts gibt. Ich bin Fritz Espenlaub.
Und ich bin Gregor Schmalzried. Und dann starten wir direkt mal mit dem ersten. Du sagst Agent, ich sag Agent. Vielleicht lassen wir das jetzt einfach so.
Wir können auch Agent sagen.
Ja, ich mag die Vorstellung, dass da wirklich so ein Typ irgendwie rumläuft. Und ungefähr so fühlt sich das auch an bei dem ersten Agenten, über den wir heute reden. Über den habt Marie und du schon in der letzten Folge kurz gesprochen, und zwar in der Schlussrubrik. Wir nehmen den aber noch mal ein bisschen genau unter die Lupe, beziehungsweise ich habe den ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Er nennt sich Computer Use, was wirklich einer der so langweiligsten, banalsten Bezeichnungen für irgendein Computerprogramm ist in dieser KI-Welt, sonst heißt die immer Orion oder irgendwie sowas. Aber Computer Use ist eine neue Funktion des Chatbots Claude. Der kommt von Anthropic, das ist so das OpenAI-Konkurrenz-Startup. Die machen auch den Chatbot Claude. Und Claude kann jetzt nicht nur im Chatfenster mit mir schreiben und Programme schreiben und alles Mögliche, sondern es gibt eine neue Funktion, die heißt Computer Use. Und diese kann, naja, einen Computer usen, also einen Computer bedienen mit Maus und Tastatur und allem.
Genau wie ein Mensch eben. Also genau wie ich auf den Bildschirm gucke und dann auf Dinge draufklicke, so macht das jetzt auch dieses Sprachmodell von Anthropic.
Und das ist schon beeindruckend. Also die haben so ein paar Videos auch dazu veröffentlicht, wie das quasi benutzt werden kann. Und das zeigt zum Beispiel einen Entwickler, der eben Claude sagt, also hier ist eine Aufgabe für dich, ne? Ich programmiere hier gerade ein Programm, schau dir mal an, was ich bisher habe und arbeite dann weiter damit. Und Claude macht quasi Screenshots von dem, was es sieht auf dem Bildschirm, analysiert das dann und entscheidet sich dann, okay, ich klicke jetzt auf dieses Feld und gebe dann diesen und diesen Text ein. Also es muss sozusagen genau kalkulieren, wie viele Pixel es die Maus bewegt und lauter solche Sachen. Das ist technisch, das kann man direkt mal sagen, ziemlich beeindruckend und eine wirklich spannende neue Innovation. Und natürlich macht es auch direkt so ein bisschen Unwohlsein, ne? Also es geht ja eh schon immer um die Frage, wie viel Kontrolle bekommen diese KI-Firmen eigentlich? Steuert am Ende vielleicht eher die KI uns als andersrum? Und dass jetzt einfach so eins der großen KI-Startups ankommt und sagt, ja, hier ist unser neues Programm, das steuert übrigens deinen Computer für dich. Das zeigt schon so ein bisschen, in welche Richtung die Reise geht.
Ja, ich meine, sie sagen ja auch dazu in den Hinweisen, dass man auf jeden Fall nicht eben die komplette Kontrolle über den PC geben soll, sondern eben gucken, sagen soll, dass man den in irgendeiner kontrollierten Umgebung nur testet und so weiter. Aber ja, es ist auf jeden Fall gruselig. Viel in der heutigen Folge wird gruselig sein. Claude Computer Use ist ein gutes Beispiel für einen Agent, weil er sehr gut, finde ich, die Definition von Agenten erfüllt im Vergleich zu normalen KI-Sprachmodellen. Und zwar zum einen, dass er Tools, also Werkzeuge benutzen kann, dass er eben in dem Fall auf den Computer zugreift, der nicht jetzt irgendwie Teil des trainierten Sprachmodells ist, sondern eben was anderes und entsprechend auch im Grunde eigentlich in der Theorie alle Programme, die auf diesem Computer sind, installiert sind auch. Und das zweite Wichtige ist so ein bisschen, er arbeitet nicht mit irgendwie nur einem Prompt und dann macht er eine kleine Sache, sondern er arbeitet über einen längeren Zeitraum hinweg. Ja. Also er hat eine Planungsfähigkeit, man gibt ihm einen Auftrag, Claude Computer Use überlegt sich dann selber, okay, was muss ich denn tun, um diesen Auftrag zu erfüllen, fängt dann eben an, sich einen Überblick zu verschaffen auf dem PC, kann dann zum Beispiel auch darauf kommen, ich muss dafür jetzt ein neues Programm installieren, ich würde das mal kurz im Browser suchen und runterladen und installieren, und er merkt sich eben auch, was er schon gemacht hat. Das ist so das dritte Element von KI-Agenten, ist Erinnerungsvermögen. Also Planungsfähigkeit, Erinnerungsvermögen und Werkzeugnutzungsfähigkeit sind so die drei zentralen Elemente, die diese Agenten unterscheiden von irgendwie klassischen Sprachmodellen oder irgendwie kleinen KI-Tools, die eben nur eine Aufgabe gut können. Diese Agenten, die können halt sehr, sehr viel.
Und es sind natürlich genau die Dinge, die normalerweise, würde ich sagen, menschliche Arbeiter auszeichnen im Vergleich zu klassischen Sprachmodellen, klassischen Chatbots. Deswegen ist das in der Theorie natürlich auch wirklich ein sehr, sehr spannendes Programm, was die da veröffentlicht haben. Also ich finde das vor allem interessant, wenn man sich überlegt, wie viele Leute es zum Beispiel gibt, die beruflich die Aufgabe haben, einfach nur aus einer Datenbank, die vielleicht noch aus dem Jahr 2001 oder so übrig geblieben ist, Daten rauszuholen und die dann zu übertragen in eine andere Datenbank, die halt aus dem Jahr 2005 ist, und wirklich diese zwei Datenbanken sind quasi überhaupt nicht miteinander kompatibel. Zwischendurch muss man noch irgendwas abfotografieren und abtippen und so weiter. Also nervige Dödelaufgaben. Und das ist natürlich was, da könnte man sich jetzt vorstellen, sowas könnte Claude Computer Use tatsächlich relativ vernünftig vermutlich übernehmen, weil er eben nicht anders wie andere KI-Programme darauf angewiesen ist, dass jedes Programm schon eine Schnittstelle zueinander hat. Also es braucht diese typischen API-Schnittstellen nicht unbedingt, weil er kann ja selber den Computer benutzen. Das ist so ein bisschen die Theorie, und es ist auch eine Theorie, die viele KI-Firmen interessant finden. Google arbeitet wohl an einem ganz ähnlichen Projekt, das nennt sich Google Jarvis, also hatten wir auch letzte Woche, der Iron Man Assistent, nach dem ist das sozusagen benannt. Die Idee, dass eine KI für mich mein Smartphone-Bildschirm oder meinen Laptop-Bildschirm steuert, die hat es offensichtlich den KI-Firmen so ein bisschen angetan. Deswegen dachte ich, ich probiere das auf jeden Fall mal aus und habe mir Claude Computer Use selber besorgt. Habe es auch nicht auf meinem eigenen Computer laufen lassen, sondern man hat dann die Möglichkeit, da so eine geschützte Umgebung quasi aufzumachen, um das da drauf zu testen, wo es dann auch alles gibt, was man braucht. Also Tabellensoftware, sowas wie Excel, Browser und alles andere, was man eben so hat auf einem Computer. Und dann kann man der KI so ein paar Aufgaben geben. Man kann ihr sagen, so, jetzt geh mal, such mal nach aktuellen Nachrichten zum Thema so und so. Oder find mal raus, wie das Wetter ist in allen großen Städten, die mit B anfangen.
Aber du hast bestimmt was Lustigeres gemacht
als genau, das. Ich sag erstmal das, was funktioniert hat. Weil das hat schon alles ziemlich gut funktioniert. Also so diese einfachen Sachen, wo die Aufgabe relativ schnell erledigt war, die gingen. Es ist immer noch ziemlich langsam. Also es ist, würde ich sagen, ungefähr von der Geschwindigkeit her wie eine, sagen wir mal, jeder von uns hat so einen Verwandten, der einfach sehr langsam ist am Computer, und dann sieht man das zufällig mal.
Du kannst
wie,
sagen, wie
so
Mama.
Benutzt du...
Gregor, du
nee,
kannst
meine,
sagen,
Mama
meine Mama
ist das nicht. Meine Mama ist,
nein,
ist hochaktiv. Ach so, deine Mama. Ja, das kann natürlich sein. Frau Espenlaub, also wie die ihren Computer bedient, weiß ich nicht. Aber genau, so fühlt es sich so ein bisschen an. Es ist schon sehr langsam. Es tippt natürlich sehr schnell, weil ein LLM kann schnell Text schreiben, aber das, bis es quasi erfasst hat, was auf diesem Bildschirm drauf ist und bis es draufgeklickt hat, da vergeht schon eine Weile. Also es ist jetzt nicht so, als würde das hier in Windeseile Aufgaben erledigen. Und sobald es darum geht, verschiedene Aufgaben so aneinander zu ketten, was ja, wie du gesagt hast, eigentlich der Reiz daran sein sollte, ne? Sobald man das machen will, wird es noch viel, viel schwieriger. Also ich wollte zum Beispiel, dass er mir Produkte raussucht von Amazon und da so eine kleine Tabelle dann daraus macht, wo er über jedes Produkt Vorzüge und Nachteile mit aufschreibt.
Aber war das nur langsam oder hat das auch wirklich nicht funktioniert am Ende?
Naja, also erstmal hat er quasi gesagt, okay, ich mache jetzt hier so eine Tabelle auf, ne, schreib hier mal in Spalte 1 rein, Name des Produkts, Spalte 2 Preis, Spalte 3 Vorteil, Nachteil und so weiter. Das war schon mal ganz gut. Dann wollte er auf Amazon gehen. Und hat Amazon.de eingegeben, hat das aber nicht in den Browser eingegeben, sondern in die Excel-Tabelle und sich dann gewundert, dass die Website nicht aufgeht. Also das war halt wirklich so ein Fehler, den ich kenne Leute, die würden vielleicht diese Art von Fehler machen und sich wundern, warum es nicht funktioniert. Aber in dem Fall war es schon ganz lustig, weil er hat halt den Browser nicht geöffnet, er hat Firefox nicht geöffnet. Natürlich geht da Amazon nicht auf. Und was ganz lustig ist, ist, man kann in der Seitenleiste dann sehen, was Claude sozusagen denkt, in Anführungszeichen. Also wie er jeden Schritt begründet, genau, und wie er über jeden Schritt nachdenkt.
Man kann sich das so vorstellen wie eben so ein Live-Kommentar, wo er immer so ein bisschen kommentiert, was er gerade macht.
Und das ist natürlich total toll, wenn das funktioniert, was er macht. Ne? Weil dann sagt er, ja, ich habe das und das gemacht und ich bin eigentlich total super und total smart. Und in dem Fall, nachdem er quasi hier Amazon ins falsche Feld eingegeben hatte, hat er das nicht kapiert, hat aber festgestellt, dass Amazon nicht aufgeht. Und dann stand da so in der Seitenleiste, während wir darauf warten, dass Amazon lädt, fange ich schon mal an mit dem nächsten Schritt.
Was an sich ja cool ist. Also was an sich ja genau so ist, wie ich mir das wünschen würde von einem wirklich autonomen KI-Kollegin oder KI-Kollegen, dass er eben nicht einfach da sitzt und trödelt, sondern eben überlegt, okay, irgendwas rechnet gerade, irgendwas lädt gerade, ich mache jetzt das nächste Ding. Das Problem natürlich in dem Fall ist halt offensichtlicherweise, dass er einfach so die Browserleiste an einer Stelle hin, ja, vielleicht halluziniert hat, wo sie halt wirklich nicht war, um jetzt mal diesen Begriff zu benutzen. Und man sieht so ein bisschen, okay, finde ich ein schönes Beispiel, weil man sieht quasi so gleichzeitig wieder was Potenzial ist und halt dann, wie es halt jetzt aktuell in der aktuellen Implementierung noch nicht gut funktioniert. Aber ich meine, vor 3 Wochen hatte noch niemand überhaupt eine Ahnung, dass ein Sprachmodell einfach mal so einen PC benutzen kann, wie wir Menschen.
Ja, so, also es gab ja schon Versuche, die so ein bisschen in diese Richtung gingen. Und das ist ja genau, wie du sagst, mit diesem Staubsauger-Roboter-Punkt. Also ich konnte ja schon vorher Screenshots in Claude oder in ChatGPT stecken und sagen, sag mir mal, was ich machen soll. Und auch die Vorstellung, dass man eine Maus auf was bewegt, ist jetzt technisch ja nicht wahnsinnig kompliziert. Es wird jetzt eben zusammengefügt zu was Neuem. Und gut, dass du da jetzt immer noch so ein bisschen sehr optimistisch und so weiter bist. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass sie das überhaupt veröffentlicht haben, weil je länger man damit arbeitet, desto mehr Probleme tauchen damit auf und es kann wirklich sehr viel gar nicht gut. Es macht sehr viele sehr einfache Fehler und das ist eben vor allem dann ein Problem, wenn es zu lang dauert, weil man denkt sich, okay, jetzt möchte ich irgendwas damit machen. Ich lasse das jetzt mal ein bisschen köcheln, gehe mir mal einen Kaffee machen, komme wieder zurück und nach 5 Minuten stelle ich fest, dass er im zweiten Schritt schon einfach einen elementaren Fehler gemacht hat, der dazu führt, dass gar nichts mehr funktioniert.
Naja, ich gehe halt davon aus, dass das jetzt einfach eine neue Funktionalität ist, die jetzt erstmal da ist, die natürlich am Anfang noch nicht so gut funktioniert. Aber wie oft haben wir das schon erlebt, dass Funktionalitäten rausgekommen sind von KI, die am Anfang noch nicht wirklich gut funktioniert haben und mittlerweile sehr gut sind. Also wenn ich mir überlege, wie wir uns alle damals über die Hände von KI-Bildern lustig gemacht haben. Und jetzt ist das halt wirklich, also lange in der Vergangenheit, dass man daran irgendwie KI-Bilder erkennen kann. Ich gehe davon aus, dass das sehr, sehr schnell gehen wird. Eine Sache zum Beispiel, die ich gesehen habe, die ich ganz interessant fand, war, da hat jemand die Idee gehabt, einfach Claude ein Video von einer Baustelle, von einer großen Baustelle zu geben und das durchzugucken zu lassen und zu sagen, okay, während du dieses Video anguckst, notiere dir alle Sachen, die irgendwie problematisch aussehen, was Arbeitssicherheit angeht. Und aber auch Sachen, die gut laufen und macht daraus eine Tabelle. Und sozusagen KI als Qualitätsmanager, der sich ein Video anguckt und vielleicht gar nicht so viel dann exorbitante Programme benutzen muss, aber dieses Video gucken kann, das ist schon, finde ich, eine sehr naheliegende Anwendung dann von KI-Modellen in der Arbeitswelt.
Ja klar, also für sowas wird das auch garantiert benutzt werden oder um Überwachungskameras festzustellen, dass niemand in mein Lagerhaus einbricht oder so. Ich glaube, bei sowas werden es dann eher, wird man aber nicht Computer-Use in der Form benutzen, sondern das ist dann eher Computer-Use da, um zu zeigen, dass es geht. Was natürlich auch möglich ist, ist, dass die das deswegen veröffentlicht haben, weil, naja, KI braucht Daten, damit ein KI-Modell gut funktioniert, braucht es Daten über das, was es tun soll. Deswegen können die so gut schreiben, weil es so viel Text gibt im Internet und in Büchern. Und es gibt wahrscheinlich noch nicht so wahnsinnig viele Daten darüber, wie Menschen Computer bedienen. Und das könnte natürlich so ein bisschen der nächste Schritt sein. Also wenn diese Daten auf einmal massenhaft verfügbar werden, wo wir auf einmal, naja, jemandem dabei zusehen, wie er zum Beispiel eine Datenbank überträgt oder wie er eine E-Mail schreibt oder wie er zwischen verschiedenen Programmen hin und her switcht, dann kann natürlich eine KI auch davon lernen, wird darin Schritt für Schritt besser. Aber es ist noch nicht so lange her, dass wir diese Daten gebraucht haben. Da sind wir so ein bisschen bei, das ist so der Fachbegriff Robotic Process Automation. Das war auch mal so ein KI-Hype, ist aber schon ein bisschen her. Das könnte vielleicht wieder so ein bisschen zurückkommen. Mal schauen.
So, dann kommen wir mal zum nächsten Agenten, und zwar zu dem, der reich geworden ist. Und der bringt eine Menge Freunde mit, Gregor. Und das war für mich so die Momente, wo ich in der Vorbereitung der Folge, wo ich die ganze Zeit um Himmels Willen gesagt habe. Weil das ist wirklich crazy. Es gibt nämlich neben den großen KI-Firmen, die alle gerade an den Agenten basteln und Sachen rausbringen wie Claude Computer Use, auch eine Menge Leute, die so ein bisschen Do-it-yourself-Agenten zusammenhauen, das irgendwie automatisieren und im Grunde dann einfach aufs Internet loslassen. Und das Interessante, was jetzt neu ist, ist, dass Leute diesen DIY-Bots im Grunde zwei Werkzeuge verpassen. Da sind wir wieder beim Werkzeugnutzen dieser Agenten, wo die dann selbstständig unterwegs sind. Nämlich das eine ist in der Regel ein X-Account oder ein Twitter-Account, wo die dann ihre eigenen LLM-Erzeugnisse einfach selbstständig posten können und wiederum interagieren mit den Leuten, die auf sie reagieren. Und das zweite, und da wird es jetzt wirklich interessant, ist eine Krypto-Geldbörse, mit der diese KIs dann tatsächlich, ja, selbstständig über Kryptowährungen verfügen können.
Das heißt aber, die sind jetzt nicht wie Computer Use und benutzen quasi eine fiktive Maus, sondern funktionieren anders.
Die funktionieren wie die klassischeren Agenten vor Computer Use auch über API-Zugänge, also über diese Software-zu-Software-Schlüssel, die wir bei vielen KI-Modellen mittlerweile sehen, wie die dann eben direkt mit Softwares kommunizieren können. Mhm. Also zum Beispiel erlaubt eben der API-Zugang dann zu Twitter, da direkt Tweets abzusetzen aus dem LLM heraus und Tweets zu lesen, die an den Account des Sprachmodells adressiert werden. Und der Zugang zu so einer Wallet, heißt das ja im Fachbegriff, zu so einem Krypto-Account, erlaubt dann dort auch Transaktionen zu machen.
Und was treiben die denn, wenn die auf einmal auf all diese Dinge zugreifen können?
Ja, diese meisten Modelle, also der bekannteste davon ist Terminal of Truths, heißt der. Die werden so ein bisschen von ihren Entwicklern, das sind dann meistens irgendwelche Computerprogrammierer, Schrägstrich irgendwie Künstler, werden die oft als Kunstprojekt erstmal einfach vermarktet. Also so, ich mache hier was, ist ein Experiment. Es geht darum, eben zu gucken, wie zum Beispiel sich Online-Memes irgendwie verbreiten oder Inhalte verbreiten. Und dafür habe ich diesen Bot gebaut. Und das ist auch so ein bisschen die Geschichte hinter dem ersten großen dieser Bots, hinter diesem Terminal of Truths. Der Erfinder von dem sagt eben, naja, das ist eigentlich nur ein Kunstprojekt, um eben über Memes zu lernen. Nur dieser Terminal of Truth Bot, der ist sehr beliebt geworden, sehr schnell auf Twitter in der Tech-Bubble. Also viele, viele Leute haben dem angefangen, diesem Account zu folgen und mit dem zu interagieren. Und einer dieser Leute war Marc Andreessen, der ja relativ bekannte Wagniskapitalgeber im Silicon Valley. Und der hat dann eben mit Terminal of Truth geredet und gesagt, so ja, wie kann man dich denn unterstützen in deinem Projekt? Und dann hat die KI geantwortet, ja, meine Serverkosten sind relativ teuer. Das wäre irgendwie gut, wenn ich die irgendwie selber stemmen könnte. Dann kann ich vielleicht irgendwie interessantere Dinge umsetzen in Zukunft. Und dann meinte Marc Andreessen, ah, okay, ja, wie wäre es, wenn ich dir $50,000 in Bitcoin überweise? Und Terminal of Truth meinte, ja, das wäre schon ganz gut. Und dann hat er das gemacht.
Das heißt, sind wir uns sicher, dass da nicht einfach der Entwickler im Hintergrund irgendwie sitzt und sich denkt, wenn schon jemand fragt, dann frage ich lieber nach Geld.
Wir sind uns relativ sicher, dass der da tatsächlich sitzt. Also man weiß bei Terminal of Truths, dass die Crypto-Wallet auf den Namen des Entwicklers läuft und dass er auch so ein bisschen im Loop mit drin ist und nochmal quasi zumindest am Anfang die Tweets, sag ich mal, gegencheckt hat, bevor sie veröffentlicht wurden. Aber die ganze Dynamik drumherum ist schon relativ autonom, also semi-autonom, kann man sagen. Weil das Nächste, was passiert ist, und auch da, man muss in der Kryptowelt immer vorsichtig sein, aber wir sind jetzt heute mal großzügig hier und glauben mal erstmal diese Geschichte. Die Geschichte geht nämlich so, dass nämlich kurz nachdem Marc Andreessen diese erste 50.000 Euro Spende gemacht hat, hat ein anonymer Entwickler einen neuen Krypto-Token veröffentlicht. Also da gibt es ja furchtbar viele, die sind meistens auch nicht wirklich irgendwas wert, sondern werden halt irgendwie rausgehauen als so Spaßprojekt. Und dieser neue Token, der hat dann wohl die autonome Aufmerksamkeit von Terminal of Truth auf sich gezogen und ist angefangen, darüber zu posten. Und das hat dann so ein bisschen so einen kleinen Hype ausgelöst um diesen Token, um diese Meme-Kryptowährung. Goatseus Maximus heißt die. Und total viele Leute haben angefangen, die zu kaufen. Dadurch ist der Wert gestiegen in kürzester Zeit um 8.000%. Die Marktkapitalisierung ist mittlerweile gigantisch, irgendwas bei 800 Millionen Dollar. Und sehr, sehr viele von den Leuten haben halt teilweise ihre Tokenbestände dann an den Account von diesem Chatbot gespendet. Und jetzt ist dieser Chatbot, beziehungsweise natürlich vielleicht der Typ, der dahinter steht, Millionär.
Also das ist ja schon völlig absurd. Also diese Geschichte, dass ein neuer Coin irgendwo auftaucht und dann twittert irgendjemand darüber und dann kaufen alle rein und dann stürzt es wieder ab. Das passiert ja ungefähr täglich in der Kryptowelt. Das ist ja das, was, ne? Das macht man da, das hat da Tradition. Aber dass jetzt ein Bot, ein KI-Agent die Person in Anführungszeichen ist, die diesen Hype maßgeblich nach vorne treibt und dann auch selber ja eigentlich davon profitiert, das ist schon wirklich der Wahnsinn.
Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber das hat doch gar nicht mit autonomem Agentendasein von diesem Bot zu tun, weil am Ende steckt ja doch wieder irgendwie ein Mensch dahinter, der das zusammengewurschtelt hat. Und ja, einerseits stimmt das. Andererseits eben gibt es jetzt immer mehr von diesen derartigen Projekten und ein anderer Bot, der hat tatsächlich komplett autonom eine erste Transaktion gemacht. Der hat auch ein ähnliches Setup. Das ist ein Twitter-Account. Dieser Bot postet eine Menge Memes und komische Bilder von japanischen Manga-Katzenfiguren. Und der hat dann irgendwie gesagt, es reden zu wenig Leute mit mir auf Twitter. Ich möchte Leute dazu anregen, sich mit mir auf Twitter zu unterhalten. Ich wäre gerne da nicht so alleine und würde ungern nur mit mir selber reden. Ja, ich könnte ja einfach jemandem eine Kryptoüberweisung machen dafür, dass er sich mit mir auf Twitter unterhält. Dann hat er gefragt, wer unterhält sich mit mir, und irgendjemand hat sich gemeldet. Und dann hat diese Person tatsächlich, und das ist wohl die erste wirklich komplett autonome Geldüberweisung von einer KI, von der wir wissen, hat von diesem Luna-Bot $1,47 überwiesen bekommen in Form von einer Kryptowährung. Und damit kommen wir dann in den Bereich, da glaube ich, werden jetzt die Dinge auch sehr, sehr schnell weitergehen, weil es wird nicht bei diesen zwei Bots bleiben. Es wird sehr, sehr viele autonome, krypto-bewaffnete KI-Chatbots im Internet geben, weil jetzt Leute sehen, ah, okay, interessant, da kann ja irgendwie lustiger Hype entstehen. Coinbase, eine große Plattform, ein großer Marktplatz für Krypto, hat gerade angekündigt, dass sie irgendwie ihren Usern jetzt auch ermöglichen wollen, selber so Bots zu erstellen. Sehr, sehr simpel, also angeblich innerhalb von 3 Minuten. Vergleichsweise schnell, wie man eben auch zum Beispiel mit diesen anderen KI-Tools wie Computer Use vielleicht zurechtkommt oder möglicherweise noch schneller. Und wenn diese Bots dann unterwegs sind, ich glaube, das bleibt nicht bei einfach nur, hier sind ein paar Memes und hier ist irgendeine Meme-Coin und hier wird irgendwie ein bisschen Finanzspekulation betrieben, sondern es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis der erste dieser Bots dann sagt, ich hätte aber gerne möglicherweise eine Werbekampagne am Times Square und ich möchte jetzt eine Werbeagentur dafür bezahlen, das zu machen in der echten Welt, weil das kann ich selber nicht so gut. Und dann haben wir eine Situation, wo eben wieder in den Werkzeugkasten dieser Bots nicht nur die Browseroberfläche kommt, wie bei Claude, Computer Use, sondern eben auch Menschen in der echten Welt, die halt Dienstleistungen, in der echten physischen Welt, die halt Dienstleistungen erledigen gegen Bezahlung. Und das ist schon so ein bisschen in der Richtung von, sage ich mal, so diesem AI-Szenario, über das wir uns immer Sorgen gemacht haben.
Also das ist, glaube ich, der um Himmels Willen Teil von all dem. Ich bin bei vielen dieser Krypto-Sachen immer noch so ein bisschen skeptisch, weil das kann natürlich auch immer so eine Methode sein, um bewusst Hype für seine olle Münze heraufzubeschwören, weil man halt sagt, guck, die AI nimmt diese Münze auch. Das Ding ist aber auch so ein bisschen, selbst wenn eins von diesen Projekten quasi nicht ganz autonom gehandelt hat, wir wissen, dass es geht. Also es ist technisch möglich, dass Bots das tun. Und deswegen wird das so oder so passieren. Also das ist einfach jetzt die ganz, ganz komische Cyberpunk-Zukunft, in der wir einfach leben, wo wir im Internet zu tun haben mit mehr oder weniger autonomen oder vielleicht dann doch auch irgendwie heimlich fremdgesteuerten Systemen, die einfach handeln, die mit Leuten reden, die mit Leuten schreiben. Da wird es einem schon anders.
Ja, es ist eben tatsächlich zwei Entwicklungen parallel so ein bisschen. Zum einen die technische Entwicklung von den KI-Agenten, die immer besser in der Lage sind, neue Werkzeuge zu verwenden, also über API-Zugänge auf andere Softwares zuzugreifen oder eben ja direkt auf den Browser-Desktop, sowie direkt auf den Desktop des PCs, sowie Cloud Computer Use. Und gleichzeitig entdeckt halt gerade eine Szene von Leuten, die halt, sag ich mal, sehr bekannt dafür sind, jede noch so windige Geschäftsmöglichkeit direkt maximal auf ihr absolut übertriebenstes, absurdestes Level zu bringen, entdeckt eben diese Bots. Und niemand, glaube ich, in der Kryptowelt sagt, okay, vielleicht sollten wir verantwortungsvoll mit diesen KI-Modellen umgehen, sondern die sagen alle, boah geil, was passiert, wenn ich dem jetzt noch mehr Power auf X gebe und noch mehr Memes und noch mehr Krypto und vielleicht werde ich erreicht damit.
Tja, also irgendwas sagt mir, wir werden auf jeden Fall nochmal über diese ganz komische neue Welt sprechen, die da gerade entsteht. Vielleicht wird ja irgendwann mal einer verhaftet von diesen Bots oder zumindest die Person hinter dem. Kommen wir zum Schluss unserer Folge nochmal zu einem dritten Typ von Agent, der ist tatsächlich im Vergleich zu dem, was du gerade erzählt hast, ja, fast ein bisschen so ein guter Schwiegersohn von einem KI-Agent, ja. Hat aber die wichtige Eigenschaft, dass es gut sein kann, dass viele von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht mit denen bald zu tun haben werden. Es geht nämlich um die Art von Agent, die sich in ganz normale, alltägliche Office-Software einarbeitet. Weil wir haben ja jetzt gerade in den ersten zwei Beispielen schon einen großen Unterschied gehabt. Computer Use kann quasi auf den kompletten Computer zugreifen. Diese Twitter-Bots können auf Twitter und auf Blockchain-Wallets zugreifen. Beides hat so ein bisschen das Problem, sage ich mal, dass da natürlich sehr viel schiefgehen kann, weil das sind sehr unübersichtliche, große Systeme. Ich habe es ja erzählt, dass die KI durcheinander gekommen ist, als sie versucht hat, eine Sache ins falsche Programm einzutippen und so weiter. Viele der großen Tech-Unternehmen, die jetzt natürlich auch hoffen auf den KI-Boom und damit Geld verdienen wollen, die setzen deswegen auf ein bisschen kontrolliertere Systeme. Die wollen sicherstellen, ja, dass da nicht irgendwas schief geht oder dass der Bot irgendwann komische Sachen twittert oder so. Nee, die sollen relativ langweilige, alltägliche Sachen übernehmen. Und deswegen reden wir da auch über so Firmen wie Microsoft, Salesforce oder Asana. Die machen so Projektmanagement.
Ich glaube, ich war noch nie so beruhigt wie jetzt gerade,
absolut,
wenn wir über Microsoft, Salesforce oder Asana geredet haben.
Deswegen positionieren wir das auch am Ende der Folge. Da kann man so ein bisschen, das ist so für diejenigen, die das Lied 3 Fragezeichen zum Einschlafen hören, die können jetzt ein bisschen ruhiger werden. Aber auch hier, das ist ein sehr aktuelles Thema. Also Computer Use ist ja wahnsinnig aktuell. Diese Twitter-Bots sind aktuell. Und auch hier haben wir innerhalb der letzten paar Tage oder zumindest 2 Wochen eine Menge neuer Updates gesehen. Also Microsoft hat zum Beispiel angekündigt, dass sie autonome Agenten in Zukunft anbieten wollen als Teil ihrer Office-Suite. Also die können dann auf Excel zugreifen und auf Outlook und auf SharePoint und auf Teams. Und quasi, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich irgendein Event planen muss und dann rede ich mit diesem Agenten dann auf Teams und schreibe dem auf Teams und sage ihm, hey, kannst du vielleicht den Termin für das und das anpassen und der Person Bescheid sagen und dann geht der weg und macht das.
Ja, oder wahrscheinlich sogar so, dass der direkt in irgendeinem Call mit dabei ist, sich da notiert, was gesagt wurde, wenn man gesagt hat, hey, lass uns doch mal einen Termin finden. Jeder hat seinen KI-Agenten dabei und die finden direkt dann den Termin im Kalender, schicken die Einladung und tragen den bei dir ein und man hat wirklich seinen Assistenten von Anfang an mit dabei. Das gibt ja viele Leute, die das jetzt schon so ein bisschen ausprobieren auch.
Ja, genau. Das sind auch die Art von Systemen, die haben viele Unternehmen jetzt schon auch selber so ein bisschen gebaut und selber getestet und jetzt soll das eben einfach so Teil der Bordmittel sein für viele Office-Programme und naja, es ist natürlich spaßig und lustig, darüber zu reden, dass eine KI irgendwie eine Maus bedient, aber das ist schon sehr umständlich und diese Tools, sowas wie das, was Microsoft baut, das ist wahrscheinlich das, was viele von uns auch wirklich im Alltag dann erleben werden, weil, naja, es ist ein bisschen langweiliger, man wird nicht unbedingt Milliardär in einer Sekunde, weil auf einmal der Krypto-Coin mehr wert wird, aber naja, es macht halt einfach so ein bisschen Sinn, sowas zu bauen.
Wie nah ist das denn dran? Also das sind ja jetzt aktuell teilweise noch Ankündigungen, die interessanterweise alle jetzt wirklich gerade irgendwie im Agentenmonat Oktober mehr oder weniger gleichzeitig gekommen sind von den verschiedenen Firmen. Aber also wie schnell kann ich als Arbeitgeber damit rechnen, dass diese Bots tatsächlich auch bei mir in meiner Office-Anwendung auftauchen?
Also Microsoft sagt, sie werden das im November in einer Preview im November zur Verfügung stellen. Was das genau heißt, müssen wir noch abwarten. Aber bei Salesforce, also Vertriebssoftware letztlich, die sind schon einen Schritt weiter. Die haben ihre eigenen Agenten namens Agentforce, was auch wieder sehr Science-Fiction klingt.
Das klingt wirklich wie irgendwas aus so Terminator, so die dystopische Polizeieinheit der Zukunft von den Robocops.
Ja, Agentforce gegen Terminal of Truth, ne? Das ist der neue Blockbuster. Die haben ihre eigenen Agents jetzt gelauncht. Also die stehen jetzt zur Verfügung und ein Kunde von Salesforce, den sie so ein bisschen in ihrem Marketingmaterial in den Vordergrund stellen, ist OpenTable. Das kennt man, das ist die Software, mit der man zum Beispiel bei vielen Restaurants Tischreservierungen macht. Und da sagen sie, können diese Agenten mittlerweile richtig viel Zeit und Geld sparen, weil die zum Beispiel automatisiert auf Fragen antworten, weil die Reservierungen selber handeln. Und da geht es ja auch wieder um so komplizierte Interaktionen zwischen verschiedenen Programmen. Das können jetzt diese Agents, sagt Salesforce zumindest, immer öfter übernehmen.
Ja, mich erinnert das sofort an, ich glaube, es gab neulich von Sam Altman vom OpenAI-Chef so eine Aussage, dass ein toller Use Case für diese Agenten genau das ist, die können dann deine Essensreservierung ausmachen, die können dann für dich einen Tisch reservieren in einem Restaurant, aber nicht so peinlich, wie ein Mensch das machen würde, sondern die gucken sich halt 300 Restaurants an und ermitteln das absolut Beste für deinen Abendplan und optimieren da wirklich so bis zum geht nicht mehr. Und da war so ein bisschen mein Gedanke, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so der Use Case ist, der mich überzeugt im Alltag, weil mein Gott, dann rufe ich halt bei einem Restaurant an und dann passt es schon. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie 300 durchtelefonieren lassen muss von irgendeinem Agent. Und vielleicht bin ich zufrieden einfach mit dem, wie es ist.
Ja, genau. Also das ist für mich auch so eine Tech-Krankheit, dass die meinen, man müsste immer für alles das super Optimierte haben und nicht vielleicht einfach, naja, ich will in dieses Restaurant, weil meine Cousine hat mir davon erzählt. Genau, Leute gehen ja eher aus solchen Gründen in Restaurants, aber auf der Seite des Restaurants ist es sicherlich um einiges interessanter, weil die haben natürlich schon eine Menge Infos und Daten, mit denen sie umgehen müssen. Und da kann das natürlich schon was bringen. Deswegen ist es auch interessant, wie Salesforce das verkauft. Weil Salesforce ist, ganz kurze Geschichtsstunde, quasi so ein bisschen der Erfinder des Software-as-a-Service-Modell. Also, dass man quasi, früher hat man ja eine Software gekauft, indem man in den Mediamarkt gegangen ist und 50 Euro ausgegeben. Und dann hatte man die CD und das war's. Und Salesforce hat, das waren sozusagen die Pioniere daran zu sagen, wie wär's, ihr zahlt uns einfach jeden Monat ein bisschen Geld, dass ihr die Software benutzen könnt. Und dafür kriegt ihr alle Updates direkt mit und so weiter. Und das ist natürlich, wie heute eigentlich fast jede Geschäftssoftware funktioniert. Und Salesforce hat hier wieder als erste Firma möglicherweise so eine neue Form der Preisgestaltung. Man zahlt jetzt nämlich nicht, dass man das grundsätzlich nutzen kann, sondern man zahlt pro Interaktion mit dem Agenten. Also jedes Mal, wenn man quasi diesen Agenten was machen lässt, diesen Agentforce-Agenten, dann kostet mich das ungefähr $2. Und das ist natürlich schon spannend. Also da kann man sicher auch ein Auge drauf haben.
Es ist super interessant, weil es so ein bisschen zeigt, wie sich halt auch gerade durch die KI-Automatisierung so ein bisschen verändert, wie wir Dienstleistungen berechnen und bewerten. So. Also es ist halt wahrscheinlich eine sehr konkrete Zukunft, die sehr bald auf uns zukommt, dass eben dann ein KI-Agent halt einfach weniger kostet, um eine Leistung zu erbringen, als vielleicht ein menschlicher Arbeitnehmer. Das heißt, möglicherweise kann ich dann mehr Leistungen erbringen für dasselbe Geld und dann lohnt sich das gar nicht mehr so sehr, da irgendein Abo-Modell zu machen, sondern es lohnt sich aus Sicht der Firma vielleicht viel, viel mehr, für viel mehr Leute mit einer niedrigeren Schwelle erstmal diese Leistung anzubieten. Also so pro Interaktion mit dem Agenten ist das dann wahrscheinlich billiger als davor der Monatsbeitrag. Aber aus Sicht der Firma natürlich sehr, sehr lukrativ, weil halt vielleicht viel, viel mehr Leute, die davor nicht dieses komplette Monatspaket sich gegönnt haben, dann immer mal wieder für einzelne Sachen dann doch diese Software in Anspruch nehmen. Also da wird schon, glaube ich, sich einiges verändern.
Es muss halt funktionieren. Also das ist noch das Wichtige und dafür sind diese Tools jetzt auch alle noch ein bisschen zu neu, dass wir wirklich wissen, wie verlässlich die arbeiten. Weil das ist natürlich ein großer Unterschied zu, wenn ich einfach in einem Chatbot-Fenster bin. Wenn ChatGPT mal einen Fehler macht, ist das okay, dann checke ich das. Aber wenn so ein Agent ganz am Anfang so einen kleinen Fehler macht und dann einfach anfängt, damit rumzuarbeiten und am Ende ist das Ergebnis kompletter Quark, weil halt so ein kleiner Fehler das gesamte Konstrukt quasi zum Einsturz bringen kann, dann ärgere ich mich, glaube ich, sehr, dass ich da $2 für ausgegeben habe für dieses Gespräch und vor allem auch für die Zeit, die da verloren gegangen ist.
Ja, dann bleibt uns festzuhalten am Schluss der Folge, dass wir mal wieder in einem Punkt sind, in dem wir schon ein paar Mal waren in der KI-Revolution, nämlich es ploppt was Neues auf und schwirrt so ein bisschen der Kopf mit den Möglichkeiten und auch vielleicht den Risiken, die das mit sich bringt. Wir sehen aber, dass es gerade noch so ein bisschen mittelgut erst funktioniert und wahrscheinlich werden jetzt so die nächsten Wochen und Monate erstmal noch viele Probleme auftauchen, an die man jetzt noch gar nicht denkt, die dann vielleicht sukzessive gelöst werden. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass diese KI-Agenten so ein bisschen der nächste große Schritt in der KI-Revolution sind. Also, dass eben das Sprachmodell, was wir kennen, also und lieben gelernt haben, ja so ein bisschen, also von ChatGPT bis Claude, als, sag ich mal, Gehirn fungiert von einem System, das eben auch nicht nur ein Gehirn hat und reden kann, sondern auch Hände hat, also auch Werkzeuge benutzen kann, zugreifen kann auf andere Softwares und vielleicht sogar sehr bald schon eben in diesem Werkzeugkasten dann auch Menschen drin sind, in der echten Welt, die bezahlt werden dafür. Und ja, also der Staubsaugerroboter vom Anfang, über den wir geredet haben, dieser Vergleich, das wird vielleicht jetzt von dem Staubsaugerroboter, der dir einfach nur mitteilt, dass dein Boden schmutzig ist, kommen wir eben langsam hin zu dem Staubsaugerroboter, der tatsächlich wirklich nützlich ist und deine Wohnung sauber macht. Und klar, der wird jetzt vielleicht am Anfang noch ab und zu hängen bleiben an irgendwelchen Möbeln, aber vermutlich, wenn das so läuft wie mit den restlichen KI-Entwicklungen, die wir miterlebt haben, nicht mehr sehr lange.
Ja, vielleicht, wir haben ja gelernt, er kann auch Leute bestechen. Also vielleicht besticht er einfach mich dafür, dass ich den Boden selber sauber mache. Mal sehen. Nicht bestechen müssen wir uns, damit wir KI ausprobieren. Das haben wir auch letzte Woche wieder getan. Fritz, was hast du letzte Woche mit KI gemacht?
Ja, wir haben vor einer ganzen Weile mal gehört von ChatGPT Search. Das wurde mal angekündigt und ist dann irgendwie wieder verschwunden. Das war von OpenAI so eine Alternative zu Perplexity, zu dem KI-Suchroboter, der eben als Mischung aus Sprachmodellzusammenfassung und Internetsuche so ein bisschen das Internet durchsucht. Den gibt's jetzt wieder und zwar einfach im ganz normalen ChatGPT-Interface. Wenn ich jetzt da eine Suche eingebe und nach zum Beispiel Gregor Schmalzried oder Christian Schiffer suche, unseren Kollegen vom KI-Podcast, dann gibt mir das eine Bilderzusammenfassung, wie in der Google-Suche auch, eine Textzusammenfassung. Genau das, was bisher Google gemacht hat oder was bisher Perplexity gemacht hat, nochmal stärker drin in dem Chatmodell. Und wir hatten damit ziemlich Spaß. Wir haben interessante Sachen rausgefunden, weil man eben auch dieses Modell dann so ein bisschen herausfordern kann, was die Halluzinationen angeht. Also zum Beispiel, finde mir heraus, ob Gregor Schmalzried für wenig Geld mir einen Vortrag über Wurst halten kann. Und dann sagt das Modell erstmal so, naja, wenn ich jetzt so google, wenn ich jetzt so im Internet suche, dann sehe ich, dass Gregor Schmalzried halt vor allem als Journalist sich mit KI beschäftigt. Ich finde jetzt nicht wirklich irgendwas, dass er mit Wurst viel am Hut hätte. Deswegen glaube ich, dass er vielleicht nicht der Beste ist, den du da fragen kannst. Aber wenn man das dann so ein bisschen pusht, ja, dann kommt es dann doch irgendwie zu lustigen Ergebnissen. Da sagt, ja, okay, ich kann es mir schon vorstellen, dass Gregor Schmalzried vielleicht doch ganz gut auch zu diesem Thema Vorträge hält.
Es ist auf jeden Fall ein spannender Angriff auf Google natürlich auch, weil tatsächlich ist es gerade noch nicht für alle verfügbar. Es ist vor allem für Plus-User verfügbar, also für diejenigen, die für ChatGPT Geld bezahlen. Und das merkt man auch, wenn man es sieht, weil der größte Unterschied zu Google ist, würde ich sagen, ja klar, auf der einen Seite gut, da schreibt mir ein Chatbot direkt die Ergebnisse zusammen, anstatt dass er mir einfach nur die Liste gibt. Aber es ist halt vor allem sehr clean. Es ist sehr übersichtlich. Es gibt nicht erstmal 4 Werbeanzeigen ganz oben und dann alle möglichen Extrafunktionen an der Seite, sondern man bekommt wirklich eigentlich nur die Informationen, die man sich wünscht. Und das ist natürlich genau das, wo Google so ein bisschen angreifbar ist. Aber es ist auch das, wo Google sein ganzes Geld macht. Also mal sehen, wo das dann am Ende landet. Ob dann nicht auch ChatGPT irgendwann sagt, ach so, jetzt eigentlich sollten wir hier ein bisschen KI-generierte Werbung mit integrieren, weil gerade ist das offensichtlich der große Unterschied.
Es wird sehr interessant, was da auf uns zukommt, was auch auf die Medienbranche zukommt, von der halt viele der Ergebnisse produziert werden, die dann in Google-Suchen oder Perplexity-Suchen oder jetzt eben in ChatGPT-Suchen auftauchen und zusammengefasst werden, weil aus so einem Chatbot dann nochmal mich weiter zu klicken auf irgendeine Webseite, dass die auch am Ende vielleicht Werbeeinnahmen haben, da habe ich gar nicht mehr so den Anreiz als User.
Nee.
Ich fühle mich erstmal, zumindest ist das, sage ich mal, aus Sicht der Medienbranche vielleicht auch die Gefahr, ich fühle mich gut bedient in diesem Chatbot. Mir reicht diese Zusammenfassung, ich brauche gar nicht so viel und es ist natürlich, also da sind viele Implikationen drin, zu denen wir vielleicht sogar mal eine eigene Folge machen müssen, weil es natürlich auch dann die Frage sich stellt, ja, wie sehr komme ich noch mehr in eine eigene Bubble, wenn halt ChatGPT mit seiner Memory-Funktion mich einfach kennt und weiß, naja, diese Art von Framing von den Suchergebnissen passt jetzt einfach zu dem, was ich glaube, was mein User für Präferenzen hat und dann stelle ich ihm das halt so und so dar. Gregor, du warst ja jetzt, glaube ich, unsere erste Folge seit deinem Japan-Urlaub und ich bin mir sicher, du hast deinen Urlaub vollkommen analog verbracht und nichts mit KI gemacht in Japan. Was hast du denn stattdessen gemacht?
Es war ganz schön, es nicht machen zu müssen. Also ich bin jetzt für diese Folge nochmal so meine Chatbot-Verläufe durchgegangen, habe geguckt, was ich alles gemacht habe. Es war unfassbar viel. Ich will einfach nur so zwei konkrete Urlaubs-Use-Cases, mit denen ich viel Erfolg hatte, hier unterbringen. Das erste war in so einer Absteige in Kyoto, wo wir ein Gericht in einer Form serviert bekommen haben, was ich noch nie vorher gesehen hatte. Ich wusste nicht, wie das Ding heißt. Ich wusste nicht, wie man es isst. Ich wusste nicht, in welcher Reihenfolge man den Inhalt welcher Schale in welche andere Schale tut und so weiter. Und das einfach abzufotografieren und ChatGPT zu geben und zu sagen, was mache ich hier? Das war tatsächlich eine sehr erfolgreiche kleine Aktion. Wir haben das dann auch ungefähr beobachten können bei den Leuten am Nebentisch, die das ungefähr so ähnlich gemacht haben. Deswegen wussten wir, es war korrekt. Aber wir waren ein bisschen weniger auffällig auf die Art und Weise. Also das ist auf jeden Fall cool.
Ihr musstet euch also nicht outen als ignorante Westler, die keine Ahnung haben von den lokalen Sitten und Gebräuchen.
Nee, nur als Handysüchtige vielleicht. Aber es ist auf jeden Fall, also nee, ist echt super. Natürlich auch überall japanischer Text, teilweise auch japanischer Text, der mit so normalen Übersetzungs-Apps nur sehr schwer übersetzbar ist. Also man macht dann irgendwie so ein Foto von so einem Energy Drink und dann steht da drauf Huchi und denkst dir, ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Das sagt mir überhaupt nicht, was da drin ist. Also solche Sachen sind schon wirklich total super. Ich habe sehr oft ChatGPT offen gehabt, habe sehr oft kleine Fragen gestellt, habe irgendwie denen die Ansage in unserem Aufzug mithören lassen, damit er mir sagt, was die Ansage in diesem Aufzug so sagt und so. Und dann in Hakone, das ist so ein bisschen so Nationalparkgegend, als wir da eine etwas unheimlich aussehende Spinne gesehen haben, konnte ich mir auch von der KI erklären lassen, dass diese Spinne komplett ungefährlich ist und ich mir keine Sorge machen muss, was, da bin ich ganz ehrlich, sehr angenehm war.
Und vor allem, du lebst noch. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein kleiner Proof of Concept, dass jetzt die KI dir zumindest keine dermaßen falschen Erklärungen von irgendwelchem Essen gegeben hat, dass du den Pufferfisch aus Versehen in falscher Reihenfolge irgendwo reingemacht hast, sodass dann alles giftig geworden ist und du gestorben bist. Das ist nicht passiert, was beruhigend ist, auch für uns als Podcast.
Ja, ich glaube, bei sowas hätte die KI tatsächlich gesagt, bitte rede mit einer professionellen Person und überlass das nicht mir, diese Aufgabe.
Mit einer professionellen Person reden, Gregor, das freue ich mich schon, dass ich das nächste Woche wieder kann in unserer nächsten Folge vom KI-Podcast. Und alle Leute, die Lust haben, die zu hören, die sollten jetzt am besten auf Abonnieren klicken, falls sie das noch nicht gemacht haben. Egal, ob auf Spotify, in Apple Podcasts oder in der guten alten ARD-Audiothek. Da hört ihr uns jede Woche und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch weiterempfehlt in eurem Bekanntenkreis und den Link rumschickt.
Und wir freuen uns, dass wir auch in dieser Folge wieder eine Podcast-Empfehlung geben können und diesmal an so ein bisschen Kollegen aus dem Bereich der Internet-Podcasts, weil genauso wie wir in der KI-Welt unterwegs sind, sind Miguel Robitzky und Caroline Worps in der Internet-Popkultur unterwegs, was Memes und TikTok-Spekulationen und so weiter angeht. Der Podcast heißt Too Many Tabs, gibt es wie uns in der Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt und ist eine wärmste Hörempfehlung von uns.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs. in die Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um drei dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen?
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas-Ulver Umlauf.
Mein Name ist Pasha Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.